SRF 1.
SRF 1. Espresso.
Das ist Ihr Konsumentenmagazin. Mein Name ist Martina Schneider und um das geht es bei uns. Wer sein Münz sammelt und auf seine Bank bringt, der zahlt teilweise einen rechten Batzen. Geht's noch? Was ein bisschen absurd tönt, ist bei den meisten Banken üblich. Wer wie viel heuscht, geht als erstes. Und ein bisschen später den Sonnencreme-Test. Die Industrie hat vorwärts gemacht und bietet uns Produkte an, die tatsächlich gut schützen. Eine erfreuliche Bilanz. Und Big Brother ist mit uns im Internet. Man kann den Überwachungsbehörden aber ein Schnippli schlagen. Einmal ein bisschen. Was machen Sie mit Ihrem Münze im Hosensack? Man kann es natürlich gerade wieder rausgeben oder einem Grosskind mal einen Batzen schenken oder man tut es in ein Gomfiglas und sammelt es. Der Peter Moros vom Prächtiken im Kanton Zürich, der macht das so und bringt es dann ein-, zweimal im Jahr auf seine Bank. Wo er das letzte Mal gemacht hat, ist er fast hineingekippt.
Da hat man mir gesagt, das würde man schon machen, aber das kostet 3% von der Summe vom Bargeld, also von den Münzen, die man zum Zählen bringt.
Dass man also seiner Bank Geld bringt, kostet etwas. Ein spezielles Verständnis von Kundenservice. Der Espresso-Redaktor Simon Thirier.
Die Zürcher Kantonalbank ZKB verlange die Gebühr schon seit 10 Jahren, sagt der Pressesprecher Thomas Pfenninger.
Die Zürcher Kantonalbank verlangt für die Einlieferung von grösseren Mengen Münzen am Schalter eine Kommission von 3%. Davon ausgenommen sind allerdings Münzeinzahlungen von Kindern und Jugendlichen oder solche für karitative Zwecke.
Bis 500 Franken kostet es bei der ZKB keine Gebühr. Warum aber hat man einen Peter Mohr, der mit weniger als 500 Franken gekommen ist, die Gebühr einen Weg verlangt?
Das kann ich jetzt an dieser Stelle nicht sagen, ich kenne den Fall nicht. Ich gehe aber davon aus, dass da muss ein Fehler unsererseits vorgelegen haben, dass man das falsch angewendet hat.
Jetzt kann man schon sagen, da ist ein Fehler passiert. Aber kundenfreundlich ist das nicht. Wir haben bei anderen Banken nachgefragt, wie machen es die? Antwort, jede Bank macht es ein bisschen anders. Einzig die Migrobank schreibt kurz und bündig zurück, wer bei uns ein Konto hat, der zahlt keine Gebühr bei einer Münzeinzahlung. Bei der UBS und der Credit Suisse ist es gratis bis zum Betrag von 100 Franken und praktisch alle lassen Kinder ihr Sackgeld ohne Gebühr einzahlen. Dann fällt noch etwas anderes auf. Noten einzahlen kann man bei allen Banken im Gegensatz zum Münz gratis.
Wenn ich Geld auf mein Konto einzahle, ob das jetzt Banknoten oder Münzen sind, kann ja keine Rolle spielen, weil sonst müsste der Bund sagen, unsere Münzen sind 3% weniger wert, wenn das so wäre, oder?
Darauf sagt der Thomas Pfenninger von der ZKB.
Ja, das ist eben nicht genau so. Also der Aufwand beim Münzzählen ist doch erheblich grösser als bei der Einzahlung von Noten. Und das deswegen, weil man das Münz zwar in einer Münzzählmaschine reinwerfen kann und das dort gezählt wird, aber nachher muss man das Ganze doch noch separat sortieren und die Rollen verpacken und gegebenenfalls muss es auch noch abgeliefert werden bei der Nationalbank, falls man das nicht selber kann weiterverwenden kann. Und deswegen entsteht eigentlich die Kommission von 3%.
Der Peter Mohr kennt jetzt all die Argumente von seiner Bank. Er, und sind wir ehrlich, wir eigentlich alle zusammen auch, findet aber, dass Geld, das man seiner Bank bringt, doch sicher nicht auch noch Gebühren kosten soll.
Tja, wir haben Ihnen auf unserer Internetseite eine kleine Übersicht bereit gemacht über die grössten Banken. Dort sehen Sie, welche von denen keine Gebühr verlangt und welche ab einem gewissen Betrag von unserer Konsumplattform auf srf.ch. Dort haben Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, schon fleissig zum Thema geäussert. Der Kommentar von Herrn Wittmer aus Basel zum Beispiel. Gottfried Stutz noch einmal, so eine Frechheit, ich würde das Konto sofort kündigen. Lesen Sie selber auf srf.ch/konsum. Espresso am 17 Minuten ab 8. Wenn es in die Ferien geht oder der Sommer auf einen Touch da ist wie letzte Woche und dann wieder geht, gut, das ist eine andere Geschichte, dann muss sich der eine oder andere mit einer guten Sonnencreme eindecken. Die Auswahl ist riesig. Es fährt schon an, dass man sich muss entscheiden, Creme oder ein Spray. Und es gibt zig Marken vom günstigen bis zum oberteuren Produkt. Espresso hilft Ihnen beim Auswählen. Wir haben Sonnenschutz-Sprays getestet. Mein Redaktionskollege Rolf Mundwiler hat den Test begleitet und ich habe mit ihm über die Ergebnisse geredet. Was auffällt, alle Sprays sind eigentlich gut abgeschnitten.
Ja, das ist ja so. Kein einziger fällt durch. Aufgefallen ist, dass 6 von 10 Sprays auch gerade deutlich mehr Sonnenschutz drin haben, als deklariert ist. Das heisst, wenn ein Sonnenschutzfaktor jetzt Faktor 30 angegeben hat, hat er in den meisten Fällen so um Faktor 40 drin.
Erfreuliches Resultat, wenn man so zurückschaut in die letzten paar Jahre, ist ja das nicht selbstverständlich.
Nein, das ist es gar nicht. In einem früheren Test von Sprays sind erstens die Resultate viel näher gewesen. Also die Sonnenschutzfaktoren sind viel näher gewesen an den Angegebenen. Und ein Spray, der ist auch total durchgefallen. Migros hat in der Folge davon müssen ihre Sprays aus den Läden zurücknehmen.
Kommen wir auf den Test selber zu sprechen. Es gibt Sonnencreme, es gibt Sonnenmilch. Kassensturz hat jetzt Sonnenschutzspray getestet. Warum genau?
Ja, es ist so, dass heutzutage Creme fangen nicht mehr so gut verkauft werden. Heute sind es Sonnenmilch und Sonnensprays, die am besten laufen. Jetzt haben wir uns dafür entschieden, dass wir die Sprays genommen haben für den Test. Und zwar vor allem auch, weil es schwieriger ist, für die Hersteller einen guten Spray zu machen. Ein Spray mit dem richtigen Sonnenschutzfaktor. Und dass darum auch die wichtigere Information eigentlich ist für uns Käufer und Konsumenten.
Wie genau ist getestet worden? Muss man sich vorstellen, ihr habt euch eingesprayt, eingeschmiert und sind dann unter die Sonne gelegen?
Ja, das haben wir nicht selber gemacht, aber es ist tatsächlich so, in einem renommierten Labor hat man das, die Sonnenschutzmittel tatsächlich auf die Haut aufgetragen, hat das unter künstliche UV-Strahlung gehalten und hat geschaut, wie sich die Haut verändert. Das ist der Test für UVB, das ist auch das, was eigentlich auf der Flasche drauf steht. Zusätzlich haben wir auch den UVA noch mitgetestet. Das macht man dann aber chemisch, mit einer chemischen Untersuchung.
Wir haben es gehört, viele gute Sprays im Test kommen noch auf den Faktor Geld. Ich muss nicht so viel Geld in die Hand nehmen, um einen guten Sonnenschutz zu haben.
Ja, das ist natürlich auch eine gute Botschaft. Wir haben gesehen, dass auch die günstigsten Sprays sehr gut sind. Das ist einer aus dem Aldi und einer aus dem Lidl. Das ist ein 20er und ein 30er. Also man hat da eigentlich eine gute Wahl, wenn man sich am Preis orientieren will. Und die sind also wirklich deutlich günstiger als die bekannten Marken Nivea, Garnier, Daylong und so weiter.
Informationen von Rolf Mundwiller sind das gewesen. Heute Abend im Kassensturz auf SRF 1 am 5 am 9 dann der ganze Test mit allen 10 Sprays. Und zum Thema Sonnenschutz gibt es dann auch noch Tipps vom Facharzt. Einer vorweg, grosszügig eingrämen. Tendenziell nehmen wir eher zu wenig in die Hand, also lieber eine rechte Schicht Sonnenschutzmittel, dann wirkt es auch richtig. Ganz anderes Thema. Die Amerikaner scannen Internetdaten im grossen Stil, die Engländer auch. Wir haben es in den letzten Tagen gelesen und gehört. Der Herr Obama und der Herr Cameron könnten also theoretisch wissen, auf welchen Webseiten wir schon überall gewesen sind. Ganz einfach. Wir können es den Herren und ihren Überwachungsbehörden aber auch ein bisschen schwerer machen, wenn wir unsere Internetverbindungen anonymisieren. Reto Wittmer von der Digitalredaktion. Wie machen wir das?
Das machen wir mit dem Tor-Netzwerk. Das ist ein Netzwerk, wo wir unsere Verbindungsdaten anonymisieren können. Es hat nichts mit E-Mail-Verschlüsselung zu tun. Das ist etwas anderes. Es geht darum, dass man nicht mehr sieht, auf welche Internetseiten ich gehe. Im Normalfall ist es ja im Internet so, dass ich im Browser eine Adresse eingebe, irgendwie sbb.ch oder srf.ch, und dann sieht der Computer, wo die Webseite drauf ist, von der SBB oder von SRF, sieht, wer die Seite abruft. Also jetzt nicht der Name, irgendwie Paula Meier oder so, aber eine IP-Adresse heisst die. Das ist ein Zahlencode, wo man einem eigenen Computer zuordnen kann. Das ist so eine Art wie eine Autonummer beim Auto, wo man über die Autonummer ein Auto einem Besitzer zuordnen kann. Und das Tor-Netzwerk hebt die Zuordnung auf. Das heisst, der Zielcomputer sieht nicht mehr die richtige Adresse vom Computer, wo ich damit ins Internet gehe.
Und wie macht es das genau, das Tor-Netzwerk?
Es leitet Daten über mehrere Computer durch. Man sagt ihnen Knoten. Die Daten, die gumpen von Knoten zu Knoten. Da gibt es so eine ganze Kette von Knoten. Und die Route wird auch immer wieder geändert. Und so ist dann so, dass halt der Computer am Schluss eben den Computer wo am Anfang gestanden ist, also mein Computer nicht mehr kennt. Man kann das mit dem Auto vielleicht nochmal vergleichen. Stellen wir uns vor, ich transportiere ein Päckchen mit dem Auto ins Tessin, dann muss ich durch den Gotthardtunnel fahren. Jetzt wäre es so, dass am Gotthardtunnel-Eingang wird meine Autonummer gewechselt von einer Person. Die tauscht einfach meine Autonummer aus am Auto und die Person kennt dann die Original-Autonummer und die erste Nummer, um ins Tunnel reinfahren. In der Mitte vom Tunnel hat es eine andere Person, die Autonummer nochmal wechselt und die Person kennt dann die erste Nummer, also die vom Eingang und jetzt die zweite Nummer. Und dann fahre ich weiter und beim Tunnelausgang hat es nochmal eine Person, die nochmal die Nummer wechselt und die kennt dann die Nummer, die in der Mitte angemacht worden ist und die letzte Nummer. Und beim Empfänger dann, wenn ich dann noch ein bisschen weiterfahre, der kennt dann nur die letzte Nummer und kann sie aber nicht mehr der ersten Nummer zuordnen. Das heisst, mein Auto ist jetzt anonym geworden und das Päckchen, das drin ist, ist aber gleich ans Ziel gekommen. Das Päckchen wäre einfach dann im Fall vom Tornetzwerk Daten, die ich übertrage. Mhm.
Also ein bisschen eine virtuelle Schnitzeljagd oder so etwas. Was braucht es, damit ich mit meinem Computer in dieser Anonymisierungskette selber mitmachen kann?
Es braucht einen Tor-Client, also das ist ein Programm für auf den Computer, da kann ich gratis abladen. Es ist generell so, dass die Benutzung von dem Tor-Netzwerk gratis ist und dann kann ich mit dem Browser über Tor ins Netz und bin dann eben anonymisiert.
Mhm. Rita Wittmann, wir haben es am Anfang ja schon gesagt, wir machen jetzt den Geheimdienst also ein bisschen schwerer bei uns zu schnüffeln, aber unmöglich machen kann man es nicht, oder?
Nein, man kann es nicht hundertprozentig unmöglich machen. Wir machen es dann doch ziemlich viel schwerer mit dieser Variante. Aber es ist natürlich theoretisch möglich, dass zum Beispiel ein amerikanischer Geheimdienst an mehreren von diesen Tor-Knoten kann ganz viele Daten abschnüffeln. Die haben ja riesige Rechenzentren, die eben diese Leistung haben. Sie könnten zum Beispiel auch selber so ein paar Knoten betreiben, also vielleicht zwei, drei so Personen im Gotthardtunnel jetzt anstellen, wo die Nummern wechselt und dann natürlich teilweise die Kommunikation gleich ablassen. Aber man macht es ihnen wirklich schwerer. Und was natürlich auch denkbar ist, wenn es jetzt einem Geheimdienst gelingt, dass es den Startknoten und den Endknoten können überwachen können, dann können sie dann auch Rückschlüsse auf den Ursprung von der Verbindung, also auf mich, ziehen. Das wäre beim Gotthardtunnel, wenn man jetzt zum Beispiel beide Personen, also die am Schluss und am Anfang, wir gleichzeitig beobachten, dann würden wir ja auch sehen, welche Nummern dann zueinander gehören. Mhm.
Warum installieren dann eigentlich nicht einfach alle das Tor-Netzwerk?
Ja, das Problem ist wirklich, dass der Verbindungsaufbau, wenn ich über das Tor-Netzwerk ins Internet gehe, ist extrem langsam. Also ja. So wie in den Anfangszeiten vom Internet. Es ist für die tägliche Internetnutzung, so wie wir es heute eben gewöhnt sind, nicht brauchbar. Also darum kann man es wirklich nur brauchen, wenn es halt einem extrem wichtig ist, dass man jetzt anonym auf eine Webseite zugreifen kann. Und heute, wenn man zum Beispiel Videos anschauen oder Zusatzfunktionen noch nutzen auf Webseiten, da funktioniert alles nicht.
Danke, Rita Wittmann von der Digitalredaktion. Dass der Staat immer mehr weiss, wenn wir wo sind, in der virtuellen Welt vom Internet, aber auch im richtigen Leben, mit Überwachungskameras im öffentlichen Raum zum Beispiel, das ist Thema im Treffpunkt auf SRF 1 zwischen 9 und 11. Überwachung versus Datenschutz und ein Einblick in den Schweizer Nachrichtendienst geht als nächstes im Treffpunkt auf SRF 1.
SRF 1 Espresso. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.